SRF 1 Buchzeichen.
Unser Literaturmagazin, jeden Sonntagnachmittag, ganz herzlich willkommen. Haben Sie sich je schon überlegt, was Sie mal im höheren Alter möchten machen? Sagen wir mit 75 oder sogar noch deutlich älter? Dass es nie, wirklich gar nie zu spät ist, etwas ganz Neues anzufangen, das zeigen die Romane, die wir Ihnen heute vorstellen. Ausgehen tun wir vom sensationellen Überraschungsbestseller «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand». Der schwedische Roman steht seit bald 2 Jahren auf der internationalen Bestsellerliste und erzählt von unternehmungs- und abenteuerlustigen Menschen, die eben ein höheres Alter haben. Britta Spichiger aus der SRF Literaturredaktion. Wir reden aber noch über andere Perlen, die zeigen, dass es nie zu spät ist, etwas Neues zu wagen.
Wir reden zum Beispiel über den Roman «Die Welt auf dem Kopf». Das ist ganz ein wunderbarer Roman von der italienischen Schriftstellerin Milena Agus, der von einer zaghaften Liebe im Alter erzählt. Zwischen Signore von oben und der Signora von unten. Zwei Menschen, die beide in einem umbauten Palast auf Sardinien wohnen. Und da stellen wir auch den Roman «Ich und Monsieur Roger» vor. Da geht es um die Freundschaft zwischen einem 80-jährigen grantigen Mann, eben einem Monsieur Roger, und einem 8-jährigen Nachbarsmädchen. Es gibt dem lebensmüden Roger wieder Lebensfreude. Er wird zu ihrem Beschützer. Auch das ist ein Buch, das zeigt, neue Anfänge kann man zu jedem Zeitpunkt im Leben machen.
Wahrhaft schöne Aussichten also für unser Leben und für die Stunde Buchzeichen. Redaktion Britta Spichiger, am Mikrofon Mike Lamar. Buchzeichen, die Sendung auf SRF 1, die dafür sorgt, dass Sie immer interessante Lektüre haben. Mit 88 Jahren, da fängt das Leben an, könnte das Motto sein von dieser Stunde, weil heute haben wir Ihnen Bücher, die von neuen Anfängen im Alter erzählen. Von neuen Abenteuer, Leidenschaft und Liebe. Es fällt nämlich auf, dass im Moment gerade mehrere ältere Menschen, zum Teil sogar uralte Menschen, Helden sind von Bestseller-Romanen. Allen voran der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und Schwand vom Schwed Jonas Jonasson. Britta Spichiger, SRF Literaturredaktorin, rekapitulieren wir doch ganz kurz die Geschichte für die dem Dur-Bestseller noch nicht über den Weg gelaufen sind.
Ja, das ist die witzige, skurrile und auch charmante Schelmengeschichte von einem 100-Jährigen, der aus dem Altersheim flieht. Und wir hören gerade einen kurzen Ausschnitt aus dem Hörbuch.
Ich heiße Allan Carlson. Vor wenigen Tagen habe ich meinen 100. Geburtstag gefeiert. Das heißt, ich hätte ihn gefeiert, wenn ich nicht vorher abgehauen wäre, knapp eine Stunde bevor die Geburtstagsfeier im Gemeinschaftsraum losgehen sollte.
Ja, der Allan Carlson verschwindet Richtung Busbahnhof und dort kommt einem Koffer mit Drogengeld in die Hänge. Jetzt fällt seine Odyssee quer durch Schweden an, verfolgt von Polizei, Presse und der schwedischen Mafia. Die Nerven verliert er wegen dem aber noch lange nicht, wenn man gleich fährt, hat er im Laufe von seinem Leben, eigentlich auch ohne, dass er es wollen hat, schon die ganze Weltgeschichte auf den Kopf gestellt.
Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand fast seit 2 Jahren auf der Bestsellerliste in aller Welt. Sagenhaft. Das Hörbuch dazu, produziert vom Hessischen Rundfunk, haben wir auch schon vorgestellt, hier auf SRF 1. Neben dem mittlerweile fast schon weltbekannten Roman gibt es aber noch einen Haufen weitere Geschichten über Abenteuer und Neuanfänge im Alter. Und eins, wo besonders empfehlenswert ist, hat Britta Spichiger jetzt vor sich. Es heisst «Die Welt auf dem Kopf».
Das ist ein Buch, das mich sehr begeistert hat. Es ist ein poetisches, heiteres, sinnliches Buch. Ein Roman mit liebenswerten Figuren, wo man einmal mehr sieht, wie die italienische Schriftstellerin Milena Agus Geschichten mit einer grossen Leichtigkeit und doch mit Tiefgang erzählt.
«Die Welt auf dem Kopf», wie gesagt, der Titel, auf was spielt er an?
In diesem Buch ist nichts, wenn man es im normalen, in Anführungszeichen, Leben würde erwarten. Zwei alte Menschen entdecken die Leidenschaft voneinander. Schwule Männer zeugen Kinder. Die Kinder sind die, die alles mit einer gewissen Weisheit anschauen können. Die Mütter sind flatterhaft und die jungen Frauen getrauen sich nicht so richtig, das Leben zu entdecken. Hier gerade einen kurzen Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen zwei jungen Frauen über die Mutter von der einen.
Was ist schon so schlimm daran, wenn deine Mutter wieder angefangen hat zu träumen? Du solltest deine Mutter mehr wertschätzen. Oh, ich schätze sie durchaus. Sehr sogar. Es ist nur so, dass ich mehr für das Normale bin. Wie gern hätte ich eine normale Familie gehabt. Am liebsten mag ich es, wenn ich mit Mama normale Dinge tun kann. Zum Beispiel mit ihr in ein kleines Dorf aufs Land fahren, um gutes Öl und Eier von freilaufenden Hühnern zu kaufen. Oder zusammen Osterputz machen und dabei singen. Aber ihre Träume, die machen mir Angst.
Alles ist also in diesem Buch ein bisschen anders. Und das ist sicher auch das, was einen grossen Teil von seinem Charme ausmacht.
Nichts oder einmal nur sehr wenig ist normal in die Welt auf dem Kopf. Was ist denn die eigentliche Geschichte dahinter?
Ja, der Schauplatz von der Geschichte, das ist ein alter Palazzo in Cagliari auf Sardinien. Er ist zu Wohnungen umgebaut und eine junge Studentin erzählt von den verschiedenen Parteien, die jetzt in diesem Palazzo wohnen. Und einer der Hauptstränge der Geschichte ist eben die Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen. Das ist der Signore von oben, der Johnson Senior, ein amerikanischer Violinist zwischen 70 und 80, der eine Weltkarriere konnte haben, aber das einfache Leben vorgezogen hat. Mittlerweile spielt er auf Kreuzfahrten, für sein Geld zu verdienen. Das ist eben der Signore von oben. Und dann gibt es noch die Signora von unten, das ist Anna, sie wohnt in einer dunklen Wohnung, ist herzkrank, hat aber drei Arbeiten für ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wo der Signore von oben eine Haushälterin sucht, übernimmt sie auch das und schon gleich kauft sie verführerische Dessous für ihm zu gefallen und die beiden entdecken die Leidenschaft und die Liebe voneinander. Es gibt dazu ein ganz schönes Zitat, gerade am Anfang, wo die junge Studentin sich Gedanken macht darüber.
Bevor ich die Signora von unten und den Signore von oben kennenlernte, interessierte ich mich nicht für das Alter. Meine Eltern kamen erst gar nicht dazu, alt zu werden. Mein Vater nahm sich viel zu früh das Leben und Mama wurde wieder zum Kind. Zu meinen Großeltern habe ich keinen Kontakt mehr und die Pflegerin meiner Mutter ist ein junges Mädchen. Jedenfalls hätte ich mir nie vorstellen können, dass ein alter Mensch je meine Fantasie beflügeln könnte, bis ich der Signora von unten und dem Signore von oben begegnete. Seither ist das Alter für mich nicht mehr etwas Dunkles, sondern wie ein helles Flackern. Womöglich das Letzte.
Ja, die Liebesgeschichte zwischen diesen Zweien hat also auch Auswirkungen auf die junge Studentin, aber eigentlich auf alle, die in diesem alten Palazzo wohnen. Sie setzen sich unter anderem damit auseinander, was die Liebe denn eigentlich ist und was sie kann.
Bleiben wir für den Moment bei den beiden Hauptfiguren, bei der Signora von unten und dem Signore von oben. Was sind denn das für Persönlichkeiten?
Sehr liebenswerte. Und da zeigt sich die grosse Kunst von der Autorin Milena Agus. Lassen wir doch gerade einen Ausschnitt, wo die junge Studentin, eben Anna, die Signora von unten, beschreibt.
Sie ist als Erste im ganzen Haus auf den Beinen. Bereits kurz nach Tagesanbruch höre ich das Geklapper ihrer Absätze, wenn sie Richtung Tor geht. Und nie würde man bei ihrem energischen Schritt vermuten, dass sie krank ist, und zwar seit langem. Wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kommt und die Treppe hinaufsteigt, höre ich ihre Schritte von neuem, aber sie klingen jetzt viel schwerer. Ich kann nicht beurteilen, ob Anna schön ist. Sie hat große, leuchtende, schwarze Augen, ein Gewirr ebenso schwarzer, krauser Haare, in die sich trotz ihres Alters noch keine grauen Fäden gemischt haben. Und große, feste Brüste. Genau solche, nach denen die Männer meines Erachtens verrückt sind. Und trotz ihrer geschwollenen Beine ist sie in meinen Augen anmutig und hat trotz ihrer schweren Schritte etwas Beschwingtes, weil sie lebenslustig ist und immer ein Lächeln auf den Lippen hat. Ein sanftes, vertrauensvolles Lächeln. Nie wird sie wütend, und wenn ihr jemand Unrecht tut, verzeiht sie rasch und hat es bald schon wieder vergessen. Wenn Natascha anfängt, die Ungerechtigkeiten aufzuzählen, die sie und ihre Mutter und ihre Großmutter erlitten haben, hört ihr Anna zunächst geduldig zu und nickt hin und wieder, aber schon nach kurzer Zeit langweilt sie sich und muss ein Gähnen unterdrücken, um ihre Tochter nicht zu verletzen, bis ihr schließlich der Kopf auf die Brust sinkt und sie im Sitzen einschläft. Sie ist so stolz auf ihr gutes Zimmer, dass sie dabei zu übersehen scheint, wie armselig ihre Wohnung ist und wie armselig ihr Leben, weil sie immer fremden Leuten dienen muss. Dafür sieht sie andere Dinge. Manchmal ruft sie mich in den oberen Stock hinauf, weil sie mich teilhaben lassen will an dem wunderschönen Bild, das ein ungemachtes Bett vor dem meerblauen Fenster abgibt.
Und auch der Signore von oben, der Mr. Johnson, ist eine Figur, die man beim Lesen gerade vor sich sieht.
Vor einiger Zeit klopfte Mr. Johnson, der Signore von oben, an meine Tür. Er war gekleidet wie ein Gentleman, mit schlichter Eleganz. Außer, dass seine Schnürsenkel nicht gebunden waren, sein Hosensaum herunterhing und er zwei verschiedenfarbige Socken trug. »Ich wohne im oberen Stockwerk«, sagte er. »Wir sind Nachbarn.« »Ich weiß, unser Haus ist ja nicht so groß, dass man sich nie über den Weg läuft.« Er hatte eine Bitte, ob ich vielleicht seine Blumen gießen könnte. Er spiele nämlich Geige auf Kreuzfahrtschiffen und müsse demnächst zu einer neuen Reise aufbrechen. Und seiner Frau lägen die Blumen sehr am Herzen, vor allem die Rosen und die Pflanzen mit den roten Erbsen. Und er wolle nicht, dass sie sie bei ihrer Rückkehr vertrocknet vorfinde. »Es gibt keine roten Erbsen, Mr. Johnson. Sie meinen wahrscheinlich Beeren.« Vor ein paar Tagen kam er dann von der Kreuzfahrt zurück und klopfte wieder an meine Tür, um sich bei mir zu bedanken. »Den Rosen und den roten Erbsen gehe es prächtig«, sagte er, »doch das war nicht der eigentliche Grund seines Besuchs. Es war ihm ein bisschen peinlich, aber er wollte mich fragen, ob ich unter meinen Mitstudentinnen eine ausfindig machen könnte, die ihm für Kost und Logis den Haushalt führen würde.« Seine Frau sei nämlich fortgegangen, vielleicht für immer, und jetzt brauche er nicht nur ein Zimmermädchen, sondern eine richtige Haushälterin, denn mit Staubwischen allein sei es ja nicht getan. Er sehe mich nämlich immer mit einem Bücherstapel unter dem Arm und habe den Eindruck, dass man mir vertrauen könne.
Und so vermittelt die junge Studentin den und schlägt vor, dass Anna seine Haushälterin könnte werden, und die beiden kommen sich näher.
Jetzt wohnen aber eben noch andere in dem alten Palazzo dort auf Sardinien. Was sind das für die?
Das sind alles Aussenseiter. Da ist eben die junge Studentin, die die Geschichte erzählt und ihre eigene Familiengeschichte muss bewältigen. Der Vater hat sich das Leben genommen und die Mutter ist in einer psychiatrischen Anstalt. Da ist noch eine andere junge Frau, die Natascha, die krankhaft eifersüchtig ist und immer Angst hat, ihren Freund zu verlösen. Sie ist Tochter von der Anna, also von der Signora von unten. Und da ist auch noch die Familie vom Signore von oben, eben seine Ehefrau, die sich wie eine Diva benimmt, aber eigentlich gar keine ist. Sein Sohn, der schwul ist und selber einen Sohn hat, der trotz seiner Jugend schon viel Lebensweisheit hat. Alles Aussenseiter und alles sehr liebenswerte Figuren. Und auf diesen rund 200 Seiten begleitet man die Leute durch ihr Leben, durch ihren Alltag. Alle eng verbunden, entweder eben mit dem Signore von oben oder der Signora von unten.
Was macht jetzt das Buch «Die Welt auf dem Kopf» dermassen lesenswert? Sind es eben in erster Linie die lebenswerten oder liebenswerten, auch ungewöhnlichen Figuren?
Das ist sicher ein wichtiger Teil. Mir gefallen die Charakterisierungen sehr. Eben auch so, wie wir es vor jedem Zitat gehört haben. Aber das ist nicht allein das, was den Charme des Buchs ausmacht. Auch eben der Schauplatz, der Hafen von Cagliari auf Sardinien ist attraktiv. Marina di Cagliari ist ein multiethisches, farbiges Stadtviertel mit einem Mix aus Geräusch, Geruch und auch einem grossen Zusammengehörigkeitsgefühl. Und eine italienische Journalistin hat das sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt, zwischen den Zielen vom Roman «Die Welt auf dem Kopf» schmöcke man Tomatensugo, man höre das Stimmengewirr in den engen Stegenhäusern. Man sieht überhaupt das ganze Altstadtviertel vor sich, wo niemand das Gefühl hat, er müsse die Türen beschliessen. Es sind also die Figuren, der Schauplatz und auch der heiter poetische Ton, den Milena Agus anschlägt. Und ohne zu moralisieren ist der Roman auch ein Beispiel von gelassener und von gelebter Toleranz. Nichts ist so, wie man es erwarten würde. Für die Figuren ist das aber auch nichts Aussergewöhnliches. Und darum stellt der Roman auch die grundsätzliche Frage, was ist denn überhaupt normal? Und eben als Basis von all dem die feine und gleich starke Liebe und Leidenschaft zwischen diesen zwei älteren Menschen, die einen neuen Anfang wogen und sich getrauen, auch ihre Gefühle zu leben. Also es ist ein Buch, das mir sehr gefallen hat, weil es eben humorvoll, heiter, gleich ein bisschen melancholisch und poetisch ist.
Humorvoll, melancholisch und poetisch. Würden Sie, geschätzte Damen und Herren, auch gerade gerne ein bisschen länger reinhören in das Buch «Die Welt auf dem Kopf»? Machen wir gerade als nächstes hier auf SRF 1 und wir stellen Ihnen die Autorin Milena Agus ein bisschen näher vor, hier im Buchzeichen. SRF 1 jeweils am Sonntag, Nachmittag von 2 bis 3 mit der Literatursendung Buchzeichen. Egal wie alt Sie werden, und ich wünsche Ihnen ein langes, gesundes Leben, es ist nie zu spät, etwas Neues in Angriff zu nehmen. Das zeigen die Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen. Zurzeit haben wir es vom Roman «Die Welt auf dem Kopf» von der italienischen Schriftstellerin Milena Agus. Ziemlich eine außergewöhnliche Geschichte hat unsere Literaturredaktorin Britta Spichiger vorhin verraten. Wird das auch deutlich bei dem längeren Ausschnitt, den wir jetzt gerade hören werden?
Ja, es geht in diesem Roman ja um die Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen, der Anna und dem Mr. Johnson. Die Anna ist sehr offen für ihre neue Liebe. Ihre Tochter Natascha hingegen ist gar nicht begeistert davon. Und auch in diesem Ausschnitt zeigt sich die verkehrte Welt, die Mutter voller Romantik und Leidenschaft, Tochter die den Zeigefinger aufhat und warnt. Und wenn wir jetzt gerade hören, ist aber das, was die Mutter Anna sagt, das ist eine grosse Liebeserklärung an den Signore von oben.
Mutter und Tochter geraten sich wegen des Signore von oben unentwegt in die Haare. Die Violine, ach, die Violine, braucht Anna nur zu sagen. Bei dem Straßenlärm kriegt ihr ja nur ein paar Fetzen von seiner Musik mit, aber ihr müsstet ihn oben hören, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Wenn er spielt, erledigt sich meine Arbeit wie von allein. Oh ja, die Musik beflügelt die Seele. Die Musik beflügelt die Seele, ahmt Natascha sie im gleichen Tonfall nach. Er spielt auf Kreuzfahrtschiffen. Er muss einer der ganz Großen sein. Als nächstes fährt er in die Karibik. Wenn er in seinem Alter noch auf Kreuzfahrtschiffen spielt und diese alte Schrottlaube fährt, kann er wohl kaum ein ganz Großer sein. Ein merkwürdiger Kauz ist er, jawohl. Ein heruntergekommener, übel riechender Rumstreuner, fährt Natascha fort, die nicht anders kann, als ihr zu widersprechen. Stimmt schon, er riecht nicht besonders gut. Aber schlecht riecht er auch nicht. Das kommt daher, dass er, obwohl er sich morgens von Kopf bis Fuß duscht, abends nicht nochmal die Stellen wäscht, wo er geschwitzt hat. Zum Beispiel die Füße, nachdem er die Schuhe lange anhatte. Aber am nächsten Morgen duscht er sich dann wieder von Kopf bis Fuß. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand ihn besucht. Na klar, wo es doch niemanden gibt, der ihm das Wasser reicht. Seine Augen, ach, seine Augen. Nicht, dass mich seine Augen interessieren würden, aber was für eine Freude sind die Augen des Signore von oben, wenn er lächelt. Es ist, als würden sie einen um Hilfe bitten. Und ich würde ihm so gern helfen, weil ihm abgesehen vom Geigespielen nichts gelingt. Nicht mal den Stromzähler findet er, obwohl er direkt neben dem Eingang ist. Oder den Wasserzähler, der sich für jedermann sichtbar im großen Badezimmer befindet. Er kann noch nicht mal einen Koffer packen. Aber wenn ich es mir recht überlege, könnte ich, glaube ich, auch keinen Koffer packen. Du bist ja auch noch nie verreist, während er ständig in der Welt herumgondelt. Natascha wirft ihrer Mutter vor, warum gibst du dich mit diesem Hungerlohn zufrieden bei der vielen Arbeit, die du für ihn verrichtest? Außerdem macht sie sich Sorgen wegen dieses Wortes, das seine Frau den Nachbarn zufolge zu ihm gesagt haben soll. Schwein. Anna zuckt die Schultern. Was für ein Aufhebens wegen ein paar lächerlicher Pornohefte. Was? Er liest noch Pornohefte? In seinem Alter? Dann ist er ein Lustmolch und ich will nicht, dass du dich allein mit ihm in der Wohnung aufhältst. Sobald er zurückkehrt, kommst du wieder herunter, sagt ihre Tochter beunruhigt. Erstens ist er erst 70 und damit noch längst nicht alt, entgegnet ihre Mutter. Außerdem, was gibt es in einem Pornoheft schon Schlimmes zu sehen? Ein paar Frauen mit hässlichem Gesicht und schönem Körper, die sich zur Schau stellen. Das ist alles.
Soweit also ein längerer Ausschnitt aus dem Buch «Die Welt auf dem Kopf» von der Italienerin Milena Agus. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen steht da im Mittelpunkt. Britta Spichiger, ich gebe zu, der Name Milena Agus ist mir neu dabei. Sexy, habe ich mir sagen, eine international erfolgreiche Bestsellerautorin.
Ja, sie hat mit ihrem früheren Buch «Die Frau im Mond» 2006 einen internationalen Bestseller geschrieben. Sie erzählt in diesem Buch vom Leben von einer jungen Sartin, die auf der Suche nach der grossen Liebe ist. Die Milena Agus ist Mitte 50. Sie lebt eben in Cagliari auf Sardinien, wo auch ihren neuesten Roman spielt. Und dort unterrichtet sie an einer Schule Italienisch und Geschichte. Sie hat einmal gesagt in einem Interview, sie will nie vom Schreiben allein leben, da wäre ihr der Druck zu gross. Und außerdem sind sie auf ein regelmässiges Einkommen angewiesen, weil sie viel Geld für die Pflege von ihrer kranken Mutter brauchen. Ein Merkmal von der Milena Agos in den Büchern ist sicher, dass sie eben sehr poetisch schreibt. Also Fantasie, Magie, Kraft der Träume, all das spielt meistens eine wichtige Rolle in ihren Geschichten. Und auch im Zusammenhang mit ihrem neuesten Buch «Die Welt auf dem Kopf» hat sie eine Journalistin gefragt, ob sie denn an die Romantik und an die Spotiliebe überhaupt glaube. Und sie hat darauf die folgende Antwort gegeben.
«Es ist die einzige Art von Liebe, die dauert. Wenn du dich in relativ fortgeschrittenem Alter verliebst, hast du die Chance zu sterben, bevor sie vergeht. Ist es nicht tröstlich zu wissen, nachdem man von so vielen Dingen Abschied nehmen musste, dass man etwas Lebendiges zurücklässt?»
Ja, neben dem schönen Gedanken hat sie überhaupt in ihrem neuen Buch «Die Welt auf dem Kopf» schauen, wie es sei, scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Das sagt Milena Agos in einem Interview mit dem Verlag DCV. Wir hören ganz kurz ihre Stimme und dann darauf oben die deutsche Übersetzung.
In diesem Buch habe ich versucht, mich selbst und nach Möglichkeit eben auch den Leser zu überzeugen, dass nicht alles, was die sozialen Schemata als unmöglich vorgeben, auch wirklich unmöglich ist. Ich habe versucht, über diese unmöglichen Dinge zu sprechen. Denn wenn man beständig das Unmögliche träumt, können die Dinge möglich werden.
Das also die italienische Schriftstellerin Milena Agos über ihren neuesten Roman, den wir ausführlich vorgestellt haben, «Die Welt auf dem Kopf». Inspiriert vom Endlos-Bestseller «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand», sind wir für sie auf die Suche gegangen nach weiteren Perlen, die von Abenteuer und Neustart im fortgeschrittenen Alter erzählen. Und als nächstes Britta Spiecheger ein Roman mit dem Titel «Ich und Monsieur Roger».
Ja, das ist auch etwas fürs Herz. Es geht um die Freundschaft zwischen dem 80-jährigen, knurrigen Roger und seinem Nachbarsmädchen, der Hélène, die viel lieber ein Bub sein will. Roger wagt in dieser Geschichte etwas für ihn Neues. Er tut sein Herz auf und getraut sich wieder, jemanden gern zu haben. Und für Hélène wird er eine Art Ersatzgrossvater.
Tönt ganz nah, als gächte auch uns Leserinnen und Leser da dabei das Herz auf. Mehr zu «Ich und Monsieur Roger», gerade als nächstes hier auf SRF 1. Bücher, die Sie fast nicht mehr weglegen können, wenn Sie es mal in die Hand genommen haben. Auch heute wieder im SRF 1 Literaturmagazin Buchzeichen, noch bis am 3. Heute ein Thema, das uns alle betrifft, die im höheren Alter noch gerne aktiv und unternehmungslustig möchten sein. Neuanfang im Alter. Das Buch, das jetzt vor uns liegt, heisst «Ich und Monsieur Roger». Es ist das, so viel hat uns Britta Spiecheger schon verraten vorhin, die Geschichte von einer ungleichen Freundschaft. Und zwar zwischen einem alten Mann und einem kleinen Mädchen.
Das kleine Mädchen, das heisst Hélène, sie ist 8, ganz feine und will eigentlich viel lieber ein Bub sein. Darum nennt sie sich Joe. Und für das sie kann Zeitungen austragen, sagt sie, sie sei 10. Joe wächst mit drei Schwestern auf und unternimmt alles, für das auch ihre Eltern glücklich sind. Sie legt ihrer Mami sogar Geld ins Portemonnaie, für das es dann ein bisschen weiter länger. Aber manchmal ist die Last, die sie sich selber auferlegt hat, einfach zu gross. Und darum ist Joe auch ein bisschen einsam. Und dann flüchtet sie sich in ihre Träume.
In den von mir entworfenen Szenarien sah ich mich stets aufrecht und stolz im Wind, breitbeinig und fest am Boden, den Blick in die rote Sonne des sich neigenden Tages getaucht, die Augen umrahmt von tausend Falten, die alles erlebte Leid verrieten. Wie ich so den Naturgewalten trotzte, der Sturmwind wollte mir die Kleider buchstäblich vom Leibe reißen, verdeutlichte das Ausmaß meines Mutes und meiner Kraft. Und ich war glücklich, und alles war so einfach. Doch in meinem wirklichen Leben war ich erst 8, hatte blasse Haut mit blau durchschimmenden Adern und wog dürftige 23 Kilo, die kaum einen Geist aufhielten, der stets in ferne, raue Welten entschweben wollte.
Das ist also das kleine Mädchen Hélène und eines Tages sitzt plötzlich im Nachbarsgarten der Roger. Er ist 80, sieht ein bisschen verwahrlost aus, trinkt gern Bier und flucht mit Hingabe.
Er saß auf einem kleinen Stuhl mit geblümtem Kunstlederbezug auf dem Parkplatz des Hauses nebenan. Eine schlecht gerollte Zigarette im dichten weißen Bart, in den der Tabaksrauch karamellfarbene Strähnen eingefärbt hatte. Man hätte meinen können, er wäre schon immer da gewesen. Ein Mann der einfachen Viertel, die perfekte Inkarnation dessen, was man sich unter armen Leuten vorstellt. Kleidung aus einer anderen Zeit, ein kariertes Hemd über brauner Hose, über weißen Socken in ausgelatschten Slippern. Er musste nur den Arm fallen lassen, um mit den Fingern an die O'Keeffe-Flasche zu kommen, die als Verlängerung seines eigenen Körpers zu seinen Füßen stand. Ohne mit der Wimper zu zucken, griff er nach ihr, mit der Genauigkeit eines Elektrikers, versenkte den Hals in seinem behaarten Schlund und rülpste laut. Das Echo hallte von den benachbarten Gebäuden zurück, bevor es sich, ohne weiteres Aufsehen oder Panik zu erregen, auf der um diese Zeit verlassenen Straße verlor.
Ja, zuerst ist Joe abgestossen und findet seine Manieren nur grusig. Die beiden schenken an gar nichts, aber ganz langsam und fein entwickelt sich dann eine Freundschaft zwischen diesen beiden.
Aber wie genau entwickelt sich die Freundschaft? Ich meine, die beiden sind ja schon enorm verschieden.
Ja, also wenn Joe nicht mehr weiter weiss, dann ist er da. Wo eine von ihren Schwestern krank wird und auch ihre Mutter rotlos ist, kennt Roger ein Hausmittel. Zuerst ist es also ganz praktische Hilfe, aber mit der Zeit wird dem Leser oder der Leserin klar, dass sie eben trotz dem grossen Altersunterschied vieles gemeinsam haben, zum Beispiel einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, ganz präzisen Blick auf die Welt und auch ein sensibles Gemüt. Der Roger begleitet Joe beim Erwachsenwerden einfach durch das, dass er immer da ist. Er wacht über sie, er beschützt sie, ohne eine grosse Sache zu machen daraus. Und sie umgekehrt, sie gibt ihm die Lebensfreude zurück und zeigt ihm auf viele Arten, wie gern das sie ihn hat. Er hat zum Beispiel einen alten Stuhl, wir haben es am Anfang vom Zitat gehört, einen alten Stuhl, wo er immer drauf sitzt, für die Nachbarschaft zu beobachten. An diesem Stuhl hängt er sehr, weil er das Einzige ist, wo ihm von seiner Frau noch geblieben ist. Und diesen Stuhl, den lässt Joe für ihn heimlich schön wieder wegmachen.
Also eine tiefe Freundschaft und Hilfsbereitschaft, gerade über mehrere Generationen hinweg, klingt wirklich rührend, aber vielleicht auch ein bisschen kitschig, oder?
Ja, es ist sicher eine Geschichte, die einem ans Herz geht. Aber kitschig wird es nicht, weil die Autorin, die Marie-René Lavoie, zum Verzählen ganz eine klare, einfache und unsentimentale Spruch braucht. Manchmal wird sie sogar ziemlich derb oder blasphemisch, aber das tut dieser Geschichte eben gerade gut. Also ganz ohne Romantik oder auch Sentimentalität erzählt ich und Monsieur Roger die Geschichte von einer ungewöhnlichen Freundschaft, erzählt aber auch die Geschichte von einem alten Mann, der glaubt, dass er für niemand mehr wichtig ist, bis er sein Herz auftut und damit einen neuen Anfang wagt.
Ich und Monsieur Roger, der kanadische Autorin Marie-René Lavoie, ihre Erstling übrigens, und sie ist dafür auch schon ausgezeichnet worden.